Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Wie geht es dir?
Ich fühle mich immer noch gut.
Wir leben in ernsten Zeiten und manchmal erfordern ernste Zeiten ernste Gespräche.
Ja.
Sehen wir also, wohin uns das führt und wohin der Herr uns führt.
Ja, das wollen wir.
Unser himmlischer Vater, wir legen jetzt dieses ganze Gespräch in deine Hände. Lass den Heiligen Geist unseren Verstand erleuchten, unser Gespräch leiten und uns zur Wahrheit führen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, der Titel dieser Folge heißt Nichts gegen die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Das bedeutet, dass nichts, was passiert, auch wenn es so scheint, als ob das Ende der Welt gekommen wäre, die Wahrheit vernichten kann.
Auf jeden Fall.
Denn die Wahrheit steht auf einem Fundament, das nicht erschüttert werden kann. Martin, die Briefe nehmen einfach kein Ende. Es scheint fast so zu sein, dass die Ereignisse des letzten Jahres noch andere Themen an die Oberfläche gebracht haben, denn die Leute sind wegen einer Sache unglücklich und jetzt ist der Schneeball angewachsen und das Thema eskaliert. Und jetzt werden viele, viele andere Themen dem Schneeball beigefügt. Bis schließlich der Schneeball so groß ist, dass die Leute anfangen zu sagen, das kann nicht mehr gerettet werden.
Stimmt.
So ist es doch.
Richtig.
Zuallererst sprechen wir über dieses Thema, weil wir so viele Anfragen bekommen haben, doch darüber zu sprechen. Und einige Leute sind wegen bestimmter Themen äußerst, wirklich äußerst entrüstet. Es ist nicht immer möglich, das so sauber abzugrenzen, dass es sich nur um ein Thema dreht.
Der ganz große Schneeball hat sich zusammengeballt. Es ist nicht voneinander getrennt.
Es ist wie in einer Ehe. Wenn es zu einem Streit kommt, erwähnt man dabei nicht nur den aktuellen Anlass, sondern auch alle anderen Dinge, die schon lange gestört haben, kommen auch auf den Tisch. Wie geht man damit um? Was macht man damit? Die Menschen stellen Fragen und manche regen sich fürchterlich auf. Also werden wir versuchen, uns dem anzunehmen. Beim letzten Mal sprachen wir über die Kirche als den Augapfel Gottes. Das einzige Objekt, dem er seine höchste Aufmerksamkeit widmet. Wir sagten schon vielfach, dass wir glauben, dass diese Kirche die letzte Botschaft für die Welt hat.
Ja.
Aber Tatsache ist auch, dass es zu vielen Themen Meinungsverschiedenheiten gibt. Und wie ich schon sagte, haben die sich alle angestaut und werden jetzt irgendwie in diesen letzten Schneeball eingewickelt.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht macht das auch der Teufel, aber vielleicht ist es auch etwas, was Gott macht. Denn Gott möchte eine Kirche haben, die eine Stimme hat.
Ja, das ist sein Hauptaugenmerk.
Und das ist sehr schwer, sich in Anbetracht der Ereignisse in der Welt vorzustellen, wie diese eine Stimme entstehen soll. Wir müssen uns fragen, ja, und wo ist die Kirche? Einige Leute versuchen, die Kirche zu kategorisieren. Und sie würden gerne sagen, nun, das Problem sitzt auf dieser Ebene in der Kirche. Diese Ebene ist abgefallen. Diese Ebene ist in Ordnung. Aber sogar auf dieser Ebene gibt es unterschiedliche Meinungen und so weiter. Und einige gehen sogar so weit zu sagen, dass diese Führungsebene nicht in Ordnung ist und der Rest schon in Ordnung ist. Oder wie auch immer. Wir haben uns damit beschäftigt und Ich denke, wir haben es deutlich genug gesagt, dass Gott seine Leute auf jeder Ebene hat. Auf jeder Ebene.
Es ist wichtig, das zu begreifen.
Richtig.
So war es schon von Anfang an.
Ja, von Anfang an. Und es ist genauso wahr, dass sogar in den unterschiedlichen Ebenen, ja sogar in den unterschiedlichen Führungsebenen, einige Stimmen vielleicht lauter sind als einige der anderen Stimmen. In der Geschichte war das schon immer so. Nimm nur einmal den Sanhedrin, der Jesus verdammte und ihn gekreuzigte oder kreuzigen ließ und den Staat mit in die Kreuzigung verwickelte. Gab es in diesem Sanhedrin Mitglieder, die das viele, viele Male verhinderten, bis sie schließlich ignoriert wurden und es zu all dem kam, was sich ereignete? Aber es geschah, weil die Prophetie sagte, dass es geschehen würde. Ganz egal, was sie gesagt hätten, das hätte es nicht aufgehalten, denn die Prophetie würde sich doch erfüllen, nicht wahr? Aber gab es auf dieser Ebene gute Leute?
Ja, definitiv.
Kamen sie nicht heraus und schlossen sich nicht der erstehenden Kirche an? Kam Nikodemus nicht heraus?
Doch.
Kam Josef nicht heraus?
Ja.
Und glaubten nicht viele, viele von den Priestern und kamen auch heraus?
Doch.
Genau. Also dürfen wir die Idee nicht in unserem Denken zulassen, dass wir eine Kategorie verteufeln müssen. Bedeutet das jetzt, dass diese Kategorie das Richtige tut? Tat der Hohe Rat das Richtige?
Nein, ganz und gar nicht.
Sie taten keinenfalls das Richtige. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir argumentieren. Fassen wir einfach zusammen, was die hauptsächlichen Probleme sind.
Die Themen, die den Leuten im Magen liegen.
Genau. Die Leute fragen, warum ist die Kirche in ökumenische Treffen eingebunden? Warum sitzt man in ökumenischen Gremien? Warum treffen sie sich mit dem Papsttum, sogar mit dem Papst selbst, im Namen der Kirche? Warum bringen sich einige Führungskreise in verschiedenen Ländern in ökumenischen Gremien ein und sitzen in ökumenischen Gremien und sind in diesen Gremien Teil des Forums, in dem Entscheidungen getroffen werden? Die Frage lautet, ob das eine offizielle Position der Kirche ist. Ist es sogar, wenn es von der höchsten Ebene kommt, eine offizielle Position der Kirche?
Nein.
Nein, es ist keine offizielle Position.
Es muss erst eine bestimmte Struktur vorhanden sein, um es offiziell zu machen.
Und stimmen alle auf den verschiedenen Führungsebenen dem zu, was gemacht wird?
Nein.
Nein, definitiv nicht. Sonst gäbe es ja nicht diesen ständigen Konflikt und die Diskussionen darüber. Die Leute fragen, wir gehen jetzt einfach mal die Fragen durch, die so hereinkommen. Die Leute fragen, wie können wir eine Kirche mit unserem Zehnten unterstützen, wenn sie, sagen wir mal, Sport mit Wettkämpfen unterstützen, wenn sie bei Wettkämpfen mitmachen, wenn sie beispielsweise bei Weltgesundheitsgremien mitmacht. Wenn sie mit Leuten zusammenarbeitet, die nicht unseren Gesundheitsbotschaft folgen, wie sie im Geist der Weissagung beschrieben ist. Die Menschen stellen diese Fragen. Und wie können wir eine Kirche unterstützen, wenn wir doch auf so vielen Ebenen sehen können, dass sie Babylon die Hand reichen? So sagen es die Leute. Warum lehnen sie den Geist der Weissagung diesbezüglich ab? Das sind doch berechtigte Fragen.
Why are they denying the spirit of prophecy in terms of these things? These are legitimate questions.
Okay. Okay. Eine Person schrieb, dass sie in ihrem Gebiet keine Kirche mehr besuchen könne, weil es in Anführungszeichen keinen Gottesdienst mehr gibt. An diesem Dienst hat nichts mehr mit Gott zu tun. Es ist, die Lieder wurden ersetzt. Es ähnelt mehr einem Konzert, denn einem Gottesdienst. Mit Trommeln und ohne Respekt oder Ehrenbietung gegenüber Gott. Und all diese Themen. Und das ist kein Einzelfall. Wir bekommen das von überall her, nicht wahr?
Ja, das stimmt.
Also, heißt das jetzt, dass wir das alles in einen Sack stecken und sagen, gut, das war's jetzt? Also, ich dachte mir, vielleicht sollten wir es ansprechen und vielleicht kann es ja helfen, wenn ich etwas von meiner Erfahrung erzähle, die ich zu diesem Thema über die Jahre gemacht habe.
If it will help, I can give a little bit of my experience over the years with this issue.
Wie lang bist du jetzt schon in der Gemeinde?
Nun so an die 33 Jahre.
Da hast du sicher einige Geschichten zu erzählen.
Na, ich habe viele Geschichten zu erzählen. Und einige sind keine sehr schönen Geschichten. Aber alle Geschichten sind doch wichtig, weil sie einen etwas lehren. Und man kann sich entscheiden. Man hat immer die Wahl zu treffen zwischen zwei Bs. Es kann einen besser oder bitter machen. Man kann alles verdammen und weggehen oder man kann das, was gut ist, festhalten. Und wie schon Mose sagte, Herr, streiche mich aus dem Lebensbuch, aber lass sie leben. Und in vielen dieser Geschichten gab es so interessante Wendungen. Denn nichts ist fix und fertig. Es ist fließend.
Because nothing is cut and dried. It is fluid.
Die Menschheit muss Entscheidungen treffen. Und du magst heute auf einer Seite des Zauns sitzen, so wie es bei Paulus war, und am nächsten Tag saß er auf der anderen Seite. Richtig?
Das stimmt.
Kann ich denn wissen, ob Gott mit einer bestimmten Person schon fertig ist? Und wer bin ich denn, um zu beurteilen, was fertig ist und was nicht?
Wir sind nicht der Richter.
Es ist eine fließende Dynamik.
Wem gehört denn diese Kirche?
Es ist Gottes Kirche.
Also ist er der Eigentümer.
Okay. Wenn ich all diese Fragen lese, kann ich das nachvollziehen, weil ich das erlebt habe. Und wahrscheinlich hatte ich mehr damit zu tun, als sich die meisten Leute vielleicht vorstellen können. Und der Briefwechsel zwischen mir und bestimmten Gruppen umfasst Bände. Wirklich ganze Bände. Und es ist immer und immer und immer wieder die gleiche Auseinandersetzung. Wenn man diese Auseinandersetzung persönlich nimmt, wird man vernichtet.
Ich bin erst kurz in dieser Kirche und sogar in dieser kurzen Zeit kann ich dem beipflichten, was du gerade sagtest. Wenn du das persönlich nimmst, bleibst du definitiv nicht dabei.
Das reibt dich auf.
Du verfällst in Depressionen.
Ganz genau. Du wirst es nicht schaffen zu überleben. Diese Schlacht ist nicht unsere, sondern die des Herrn. Und du kannst nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur etwas für die Wahrheit. Und sogar das, was gegen die Wahrheit zu sein scheint, ist genau genommen für die Wahrheit. Lass uns dieses Gespräch mit ein paar Zitaten vom Geist der Weissagung eröffnen. Und dann werden wir einen kleinen Spaziergang auf der Allee der Erinnerungen machen. Und die Dinge dann vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sehen. Denn man kann sich so auf das konzentrieren, was falsch ist, dass man das Richtige nicht mehr sehen kann. Und manchmal kann man das, was aus dem Schlechten dann doch herauskommt, nicht sehen.
Das ist wahr.
Sehen wir also, wie es sich entwickelt. Denn ich möchte den Zuschauern versichern, ganz egal was passiert, Gott hat die Kontrolle.
Amen.
Und Gott wird seine Ziele verwirklichen. Aber sein Modus operandi ist manchmal für den menschlichen Geist unverständlich.
Ja, es ist nicht ganz so, wie man es sich gedacht hätte.
Nein, ich hätte es definitiv nicht so gemacht, aber in der Rückschau war es immer das Richtige. Sehen wir uns eine Aussage aus dem Geist der Weissagung an, die aus dem besseren Leben kommt. Auseinandersetzungen, die das Denken wachrütteln. Zu allen Zeiten sind Gottes Boten geschmäht und verfolgt worden. Aber gerade durch ihre Trübsal wurde die Erkenntnis Gottes ausgebreitet. Jeder Jünger Christi muss in ihren Reihen treten und dasselbe Werk fördern, in dem Bewusstsein, dass der Feind nichts gegen, sondern nur etwas für die Wahrheit tun kann. Das ist eine wunderschöne Aussage. Gott will, dass die Wahrheit in den Vordergrund gestellt und genau geprüft und erörtert werde. Er scheut sich nicht, diesem Zweck selbst die Verachtung dienstbar zu machen, die man ihr zuteil werden lässt. Man kann es nicht besser ausdrücken.
Nein, und darin liegt doch auf unserem ganzen Weg unsere Hoffnung.
Ja. Die Gemüter der Menschen müssen beunruhigt werden. Jeder Kampf, jede Schmähung, jeder Versuch zur Beschränkung der Gewissensfreiheit ist ein Mittel in der Hand Gottes, Seelen, die sonst schlafen würden, aufzurütteln. Jetzt sind so viele Leute aufgewacht, weil in der Welt eine gewisse Fassungslosigkeit herrscht. Ist es nicht so? Und der große Reset, wir bewegen uns in eine Richtung. Und jeder weiß, egal wohin das geht, es geht sicher nicht eine Richtung, die Gott einschlägt.
Nein, ganz und gar nicht.
Und so sind alle diese Themen auf einen Tisch gekommen. Also, lass sie uns betrachten, denn am Ende des Tages brauchen wir in dieser Kirche geistige Klarheit. Wie du es schon früher sagtest, kehren wir alles unter den Teppich. Ignorieren wir es und sagen, dass es nicht geschieht. Nein, es geschieht schon.
So ist es.
Aber vielleicht möchte Gott die Debatte in den Vordergrund stellen.
Mir gefiel, was du gerade sagtest, weil wir aufgewacht sind.
Viele sind aufgewacht.
Etwas ist geschehen, sodass die Leute aufgewacht sind.
Und manche sind fassungslos und verärgert.
Und vielleicht haben diese Probleme schon seit Jahren vorgeherrscht.
Ja.
Aber jetzt, wo die Leute aufwachen, ist es vielleicht Gottes Weise, das in den Vordergrund zu stellen.
Richtig. Werf mir einen Blick darauf, wie das funktioniert. Hier ist noch ein weiteres Zitat vom Geist der Weissagung. Der Umfang der Verderbtheit und des Abfalls in den letzten Tagen war dem Propheten Johannes in der Vision über Babylon, die große Stadt, die Herrschaft ausübt, über die Könige der Erde gezeigt worden. Offenbarung 17, Vers 18. Noch vor ihrer Zerstörung soll der Ruf vom Himmel gegeben werden, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünde teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Wie in den Tagen Noahs und Lots darf es zwischen Gott und der Welt keinen Kompromiss geben, kein Umdrehen, um irdische Schätze zu sichern. Die Leute träumen von Wohlstand und Frieden. Die Massen schreien Friede und Sicherheit, während der Himmel verkündet, dass die schnelle Vernichtung bald über dem Gesetzesübertreter hereinbricht. In der Nacht vor ihrer Vernichtung toben sich die Städte in der Ebene voller Vergnügung aus und verspotteten die Warnungen von Gottes Boten. Aber in jener Nacht schloss sich die Gnadentür auf, ewig für die sorglosen Einwohner Sodoms. Gott wird sich nicht immer spotten lassen. Diesen kleinen Abschnitt hier, Martin, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünde teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, ist heute sehr problematisch.
Ja, es verursacht einen großen Wirbel.
In einem ökumenischen Klima kommt das hier nicht sehr gut an.
Nein.
Das ist wie ein eckiger Pflock in ein rundes Loch. Es passt einfach nicht. Und wie schon gefragt wurde, ja, warum nehmen wir denn teil? Einige glauben, dass man mit einer Teilnahme die eigene Botschaft rüberbringen kann. Lass mich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war in einem Land im Norden. Belassen wir es dabei. Wir wollen nicht genauer werden. Aber reden wir über die Geschichte. Ich war dort eingeladen, um eine öffentliche Vortragsreihe zu machen. Aber bevor die Evangelisation losging, wurde mir gesagt, bitte sagt nichts über Milchprodukte, denn das ist in der Gegend ein Grundnahrungsmittel. Und sag auch bitte nichts über das Papsttum oder über Babylon oder über kommt heraus aus ihr oder irgend so etwas. Denn wir haben ausgezeichnete Beziehungen mit den anderen Organisationen.
Or about Babylon or coming out or anything like that. Because we have excellent relations.
Yeah.
With the other organizations. Then I said,
ich sagte ihnen, ich verstehe den Sinn öffentlicher Vorträge nicht, wenn ich die Leute nicht warne, dass es ein Problem gibt und sie herauskommen müssen. Sie arrangierten ein Treffen mit der Leitung und man sagte mir dort, dass sie in einem Gremium mit all den anderen wären. all den anderen Kirchen und dass sie ausgezeichnete Beziehungen hätten und ich doch Abstand nehmen sollte, irgendetwas derartiges zu erwähnen.
And that they had excellent relations, and that I should refrain from mentioning anything of that nature.
Now, nun, was ist die Drei-Engels-Botschaft?
Ja, du kannst das nicht ignorieren.
Genau. Du sagst ihnen nicht, wer das Tier ist, sagst ihnen nicht, was das Mahlzeichen ist und sagst ihnen nicht, was Babylon ist. Wie soll man irgendetwas machen, wenn man nichts sagt?
Ja.
Also fragte ich sie, wie lange sie schon diese Beziehungen haben. Und sie sagten, 17 Jahre. Ich sagte, 17 Jahre? Und wie viele Leute dort wurden schon zur Wahrheit bekehrt? Bis jetzt noch keiner. Ich meinte, eure Methode funktioniert nicht, sorry. Da versuche ich es lieber mit meiner. Das kam nicht so gut an. Am Ende machte ich dann mit ein paar kleinen Anpassungen hier und da doch die Evangelisation. Und ich hatte tatsächlich Taufen. Das ist ein sehr verzwicktes Thema und hängt von der Einstellung der Leute ab. Nun, wenn man aus Babylon herausgekommen ist, nicht wahr? War es für mich schwer zu verstehen, wieso sie gute Beziehungen mit Babylon haben wollten.
Wie viele Fragen bekommst du dazu?
Ich bekomme dazu sehr viele Fragen.
Menschen, die jetzt aus Babylon herauskommen und nicht verstehen können, warum wir nicht darüber sprechen.
Genau. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Menschen, die nicht wirklich den Unterschied zwischen dem verstehen, was Babylon ausmacht und was die Kirche ausmacht, eher dazu neigen, mit der Ökumene mitzugehen und versuchen, auf diese Weise Menschen zu erreichen. Ich kann dir aus meinem Leben zwei Geschichten erzählen. Ich war in einem ehemaligen Ostblockland eingeladen. Es ist ein sehr katholisches Land. Und ich war von der Kirche der Sieben-Tags-Adventisten eingeladen, um eine Evangelisation zu halten. Genau genommen sollte es mehr als eine in diesem Gebiet sein. Aber natürlich war nicht jeder glücklich darüber, dass ich Vorträge hielt. Denn wenn ich spreche, versuche ich es so zu sagen, wie es ist. Einige vertragen das nicht so gut. Ich kam also in diesem Land an. Und das war ganz kurz, nachdem der eiserne Vorhang gefallen war. All die Grundstücke waren beschlagnahmt worden.
Ja.
Aber nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, gab der Staat all das Eigentum zurück. Aber einiges, wie beispielsweise Kirchengebäude, existierten nicht mehr. Also erhielten sie ein vergleichbares Gebäude. Und die Leitung in diesem Land hatte so ein großes Haus mit Apartments erhalten, mit mehreren Stockwerken und viele Büros und anderem darin. Und dort brachte man dann alles unter. In den ersten Tagen war ich dort untergebracht. Das war eine ganz seltsame Erfahrung. Denn ich sollte eigentlich aufs Land gehen und dort die Evangelisation halten. Aber während ich dort war, stecken sie mich in ein Zimmer im obersten Stockwerk. Und der Pastor, der für dieses Gebäude und was darin geschah, zuständig war, er war einer aus der höheren Führungsriege, er fragte mich, was ich esse. Und er bekam zu hören, dass ich pflanzenbasiert esse. Das ließ ihn völlig ausrasten. Und er sagte mir, dass er nicht wisse, was er mit mir machen solle.
And he said to me that he doesn't know what to do with me.
Und er dachte, dass es nicht gut funktionieren würde, wenn ich zu ihm kommen und bei ihm essen würde, weil seine Frau wahrscheinlich nicht damit umgehen konnte, dass ich nur pflanzenbasiert esse. Ich sagte ihm, das ist doch ganz einfach. Gib mir etwas ganz Einfaches, eine Kartoffel oder so. Ich bin glücklich damit. Ihr müsst euch wegen mir nicht reinstressen. Gib mir einfach eine Kartoffel auf den Teller und ich bin glücklich. Macht euch keinen Kopf, das ist in Ordnung. Aber er schüttelte den Kopf und war ganz entsetzt, dass jemand auf diese Weise leben kann. Und so bekam ich an jenem Tag nichts zu essen. Und ich wartete geduldig, während der Schnee draußen mehr als ein Meter hoch lag. Und als ich aus dem Fenster sah, konnte ich ringsherum nichts sehen, außer etwas Rauch da hinten. Vielleicht ein kleines Dorf, so 2 oder 3 Kilometer entfernt. Aber dieses Gebäude stand im Grund ganz allein. Dann kam er und sagte, ich weiß nicht und wir wissen nicht, was wir dir zu essen geben sollen. Und er steckte seine Hand in die Tasche und legte ein Brötchen auf den Tisch. Er hatte es in seiner Tasche und legte es hin. Und das war's. Okay. Er war einfach überfordert.
Okay.
Am zweiten Tag kam er und brachte mir 2 Knödel. Vielleicht von der Größe eines Kugellagers.
And he brought me 2 dumplings, about the size of a ball bearing.
Sie sahen wie 2 Augen aus. Und ich dachte mir, okay, das wird interessant. Also spießte ich die 2 Knödel auf eine Gabel und aß sie. Und ich hielt die Vorträge. Interessanterweise Gesundheitsvorträge. Und er war jeden Abend in der ersten Reihe. Er war ein ziemlich gewichtiger Mann und machte die Einführung und setzte sich dann wieder hin. Und innerhalb von Sekunden war er eingeschlafen. Ich hatte ziemlichen Hunger, denn ich hatte ja nichts bekommen. Schließlich drückte ihn das Gewissen und er sagte, okay, er würde mich in ein Restaurant mitnehmen. Das war wunderbar. Und so ging es in Richtung Restaurant. Und er nahm mich in ein Restaurant für Meeresfrüchte mit. Und er sagte dem Kellner, dieser Mann ist pflanzenbasiert. Er isst nur Pflanzen. Also fragten sie mich, was ich essen würde. Ich sagte alles. Kartoffeln, Reis, Gemüse, all so etwas. Stresst euch nicht, einfach irgend so etwas. Und er bestellte gemischte Meeresfrüchte. Als das Essen kam, bekam ich einen großen Teller mit dekorativen Beilagen. Ein Schnipselchen Karotte und ein Gurkenschnitz und ein Salatblättchen und eine kleine Tomatenhälfte, so eine aufgeschnittene Mini-Tomate. Es war sehr dekorativ, aber nichts Gehaltvolles. Und mein Magen knurrte wie verrückt. Er bekam eine große Portion Reis. Ich muss zugeben, dass ich diese Portion Reis begehrte. Und darauf befand sich alles, was im Meer herumstreift.
Und er war aus der Gemeinde?
Ja, ja, er war der Unionspastor. Ich sah mir das an und fragte mich, was wird er damit machen? Ich meine, auf dem Teller waren Kalamari und Krabben. Auf dem Teller lag alles, was nicht auf dem Teller liegen sollte, plus einige Dinge, die wahrscheinlich in Ordnung waren. Aber er verzehrte alles, ohne mit der Wimper zu zucken. Und plötzlich ging es mir auf. Der arme Mann hatte keine Ahnung von der Gesundheitsbotschaft. Er hat keine Ahnung von rein und unrein. Und wie konnte ich da von ihm erwarten, meinen Hintergrund zu verstehen? Wir befanden uns auf 2 verschiedenen Planeten. Jedenfalls entschied ich mich an jenem Abend, weil ich so gestrickt bin, dass ich einen Vortrag über rein und unrein halten wollte. Aber leider half mir das gar nichts. Denn nach der Einleitung schlief er wieder ein, sodass er es nicht hörte. Aber dann geschah noch etwas. Und das liegt schon Jahre zurück. Das passierte gleich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich weiß das Datum schon gar nicht mehr, wann genau es war. Und das ereignete sich in diesem Gebäude der Union. Und das war mein letzter Abend dort, nach meiner kleinen Vortragsreihe vor Ort. Ich weiß auch nicht, was sie bewirkte. Und an jedem Abend kam ein Pastor, der mich zu den Vorträgen mitnehmen sollte. Ich traf ihn das erste Mal. Ein sehr netter Kerl. Wir plauderten und er setzte sich neben mich. Sie hatten ein Treffen, ein öffentliches Treffen. Und es stellte sich heraus, dass es ein ökumenisches Treffen war. Also das war in der Adventgemeinde, ja. Nicht wahr? Ein ökumenisches Treffen. Und ich dachte mir, das ist aber seltsam. Aber ich war auch dabei, weil ich unter den Zuschauern saß. Und dann kamen all die Vertreter der einzelnen Kirchen herein, von der orthodoxen Kirche und von den verschiedenen protestantischen Denominationen. Und alle nahmen Platz. Schließlich kam der Kardinal der römisch-katholischen Kirche mit seinem Gefolge. Eine Reihe von Priestern und Nonnen kamen mit und sie bekamen die Ehrenplätze in der ersten Reihe. Ich schaute den Pastor neben mir verwundert an und fragte, was läuft denn hier ab? Er sagte so etwas zu mir wie, keine Sorge, die sind hier alle so, ignoriere sie einfach. Das war seine Einstellung. Und so nahm die Sache ihren Lauf und ein Sprecher unserer Kirche begrüßte alle Delegierten. Er sagte, dass sie für ökumenische Verhandlungen da wären und er begrüßte den Kardinal mit so viel Pomp und so viel schmeichelnden Worten und mit so viel Ehrerbietung, dass der Kardinal aufstand und sagte, ich bin sehr überrascht, so wunderbar aufgenommen zu werden.
With such a plomb, the Cardinal got up and said, I'm very surprised to have this.
Ich wusste nicht, dass die adventistische Kirche so ökumenorientiert denkt. Und der Sprecher sagte, ja, unbedingt. Wir wollen alle annehmen und hier mitmachen und so weiter und so weiter.
We want to embrace everybody and be part of this, etc., etc.
Und ich war schon völlig am Durchdrehen. Und dann hörte ich Worte, die mein Herz fast stillstehen ließen. Er sagte, und wir haben sogar einen Gast hier, einen Gastsprecher aus Afrika. Und ich bin mir sicher, dass er liebend gerne Ihnen, Eure Eminenz, Grüße der afrikanischen Brüder überbringt. Bitte komm doch mit einem Grußwort für den Kardinal und die Delegierten nach vorne. Ich bin fast gestorben. Mir brach der Schweiß aus. Und ich dachte mir, was soll ich jetzt machen? Ich überlegte, aber ich hatte ja nur ein paar Minuten und musste auch noch aufstehen und durch den Saal bis nach vorne gehen. Ich dachte mir nur, Herr, hilf mir. Die Drei-Engels-Botschaft wird hier nicht gut ankommen. Ich denke, dass ich die dritte Engelsbotschaft sowieso vergessen kann. Und jetzt wäre die zweite Engelsbotschaft auch eine Katastrophe. Was kann ich machen? Es bleibt nur noch die erste Engelsbotschaft. Bis ich vorne war, wusste ich so halbwegs, was ich sagen würde. Und so sagte ich zu allen Delegierten, ohne ihn extra anzusprechen, sondern allen zusammen, so sagte ich, viele Grüße vom afrikanischen Kontinent an alle Anwesenden, die das ewige Evangelium lieben.
Present who love the everlasting gospel.
Mögen all, die das ewige Evangelium lieben, Einheit in diesem Evangelium finden. Und ein Willkommen aus Afrika. Und dann ging ich wieder und setzte mich. Ich dachte mir, das wäre zutreffend.
And I thought that was generic.
Es umfasste alles, was ich glaubte, und leugnete nichts, was ich glaube.
Und du hattest die erste Engelsbotschaft erwähnt.
Ja, ich hatte wenigstens ein kleines Stück der ersten Engelsbotschaft dabei. Dann verließen wir den Ort und es ging zu den Vortragsreihen. Der Pastor nahm mich mit. Aber was für ein Kontrast! Es war wie Tag und Nacht. Und damals, direkt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, waren die Gemeinden immer noch sehr arm. Und wenn man dort ankam, also diese Gastfreundschaft, diese Art, wie sie einen behandelten, das Essen, das es gab, sie waren Vegetarier. Und sie waren so freundlich und eine herzliche Gemeinschaft und diese Verbundenheit. Das war eine der wunderbarsten Dinge. Ich traf also all diese Leute und ich erkannte, da gibt es ein großes Gefälle zwischen dem, was unten passierte und was in einigen anderen Kreisen passiert. Das war ein ziemlich krasser Fall.
Ja, aber das war eine Grundlage für spätere Ereignisse, die noch geschehen sollten.
Das stimmt. Also von den anderen traf ich keinen, weil ich ja diesem einen in der Führungsposition zugeteilt war. Und auch nur diesen einen Pastor. Ich traf die Leute mit ihm und natürlich auch die Prediger der Gemeinden und alle waren wie auf einer Wellenlänge. Sie alle glaubten, was die Bibel und der Geist der Weissagung sagten. Gut, vielleicht hatten sie nicht alles genau richtig, aber sie hatten so ein Herz für die Botschaft. Das ermutigte mich stark. Das ist nur eine Episode zum Thema ökumenische Gremien. Ich werde noch ein paar ähnliche Beispiele bringen.
Und es fing mit der Gesundheitsbotschaft an, die doch für die ganze Kirche weltweit gehen sollte.
Richtig, aber man kann schon verstehen, wenn jemand einen anderen Hintergrund hat, dass man dann nicht alle Details wissen kann. Und macht Gott alle verantwortlich, wenn sie nicht den gleichen Stand haben? Natürlich nicht.
Nein, er macht uns nur verantwortlich, wenn wir das Licht hatten
und es abgelehnt haben. Was nun die erste Welt angeht, da stehen die Dinge ganz anders. Denn die erste Welt sollte doch informiert sein. Als ich vor mehr als 30 Jahren anfing, Vorträge zu halten und ich auf den europäischen Kontinent kam, war es wieder so, dass die breite Masse der Leute zur Wahrheit die gleiche Einstellung hatte. Aber was einige unserer Brüder in Führungspositionen und sogar unsere Hochschulen betraf, da war das eine andere Geschichte. Nicht jeder lag falsch, aber doch viele. Meine erste Erfahrung dazu war ein Besuch bei einer unserer Hochschulen in Europa. Ich darf sagen, in welchem Land. Es war Deutschland. Und in unserer eigenen Hochschule wurde ich verhemmt dafür angegriffen, dass ich mich gegen die Evolutionstheorie stellte. Genau genommen hielt ich Vorträge. An unseren Hochschulen halte ich eben Vorlesungen und die meisten Studenten gingen einfach hinaus. Sie würden sich so etwas Lächerliches wie die Schöpfungsgeschichte nicht anhören. Aber das ist doch einer der Glaubensgrundsätze der Kirche.
Das ist die erste Engelsbotschaft.
Ich war gerade aus der Welt der Evolution herausgekommen und fiel aus allen Wolken, dass einige Leute an unseren Hochschulen diese Einstellung hatten. Schließlich hielt ich eine Vortragsreihe und da blieben sie dann sitzen und hörten zu. Das war in Ordnung. Aber es war nicht immer so leicht. Anfangs funktionierte es in den Gemeinden und im Großen und Ganzen glaubten alle Gemeinden das Gleiche. Wenn Menschen Mitglieder der Kirche der Siebentags-Adventisten wurden, glaubten sie an die Schöpfung. Sie glaubten an eine Schöpfung in 6 Tagen. Sie glaubten an eine junge Erde. Aber in einigen der höheren Ränge war das nicht der Fall.
Da haben wir wieder diesen Gedanken. Der offizielle Glaubenspunkt der Kirche ist eine 6-Tage-Schöpfung.
Richtig.
Doch es gab immer noch einige, sogar in Leitungspositionen, die dem nicht anhingen.
So ist es. Wenn ich jetzt einmal meine Situation ansehe, was waren die Themen, die die meisten Probleme schafften? Nummer 1, die junge Erde. Die junge Erde und Kreationismus. Leute in der Kirche hatten an sich kein Problem mit dem Kreationismus. Aber wenn es dann zum Mechanismus des Kreationismus kam, hatten sie Riesenprobleme. Viele von ihnen wollten nicht an eine buchstäbliche Sechstageschöpfung glauben. Die andere Sache war, dass ich pflanzenbasiertes Essen auf den Tisch brachte. Eine völlig pflanzenbasierte Ernährung. Das war einfach unvorstellbar, denn jeder verzehrte Milchprodukte. Das schuf einen großen Konflikt. Es war tatsächlich so, als ich meine erste Evangelisationsreise auf dem nordamerikanischen Kontinent unternahm, wurden schon Briefe vorausgesandt. Lass diesen Mann bloß nicht über Gesundheitsthemen sprechen, denn er ist gefährlich. Er wird euch erzählen, dass Milchprodukte schlecht für euch sind.
Ja, und das von deiner eigenen Vereinigung.
Ja, von meiner eigenen Vereinigung. Aber da steht es doch im Geist der Weissagung, dass Käse niemals in den menschlichen Magen gelangen sollte, nicht wahr? Und Gottes Volk, das die Gebote hält, wird am Ende der Zeit nichts essen, was von Tieren kommt, weder Milch noch Eier, all diese Dinge werden aufgegeben werden. Aber Käse sollte nie in den menschlichen Magen gelangen.
Nein, es ist als Nahrung völlig ungeeignet.
Richtig. All das, und dazu hatte ich ja noch mein eigenes Forschungsprogramm angefangen und war zu dem Schluss gekommen, ganz egal, wie sehr es mich persönlich verblüffte, ich musste ja mein Leben auch umstellen. Dass es für die in der Kirche eine noch schwerere zu schluckende Pille war als für mich. Das war einer der größten Streitpunkte. Und das dritte waren die Geheimgesellschaften. Wage ja nicht, über Geheimgesellschaften zu sprechen. Viele haben sich an meiner sehr direkten Herangehensweise gestört, aufzuzeigen, woraus Babylon besteht. Wir sollten das nicht machen. Wir sollten eine sanfte Herangehensweise haben. Bring keine Botschaft, die sagt, Babylon ist gefallen. Du sollst einfach das Beispiel vorleben und die Leute werden die Wahrheit von ganz allein annehmen. Genau wie in diesem nördlichen Land, wo sie das 17 Jahre lang gemacht haben und es keine Ergebnisse brachte. Das sind die Streitpunkte. Und diese Themen gibt es bis heute in der Kirche.
Und die meisten gab es wahrscheinlich schon lange, bevor du damit ankamst.
Das stimmt. Weißt du, als ich zu dieser Wahrheit kam und erst ganz kurz in dieser Wahrheit war, als ich dieses Wunder erlebte, als die Universität, an der ich beschäftigt war, unter Unruhen zu leiden hatte und die Universität für 6 Wochen geschlossen wurde, und ich das Geoscience Institute in Kalifornien besuchen konnte und die gottesfürchtigen Menschen, die an eine 6-Tage-Schöpfung glaubten, auf ihren Forschungen begleiten durfte. Wir machten zusammen diese Forschungsreise und besuchten so viele geologische Fundstätten.
And we went on this field trip together and we went to many, many geological sites.
Die Einsicht und Klarheit, die diese Menschen besaßen und auch der Glauben, den sie hatten, hinterließen bei mir einen starken Eindruck. Aber nicht jeder teilte ihre Meinung, sogar an der gleichen akademischen Einrichtung. Ich begriff, dass es nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Kirche einen Riesenkrieg gab. Und dann besuchte ich einige Jahre später die Faith and Science-Treffen. Und bei diesen Faith and Science-Treffen wurden mir wirklich die Augen geöffnet. Und ich begriff, wie tief dieses Problem wirklich saß. Martin, lass uns zu diesem Thema noch ein Zitat vom Geist der Weissagung lesen, bevor wir mit der Geschichte weitermachen. Das kommt von Letters and Manuscripts, Band 14. In dieser Zeit werden große Anstrengungen unternommen, um Prediger dazu zu bringen, den geraden Weg der Wahrheit und Heiligkeit zu verlassen, um eine falsche Kursrichtung zu unterstützen. Viele preisen den Pastor, der bei der Gnade, Barmherzigkeit und Liebe von Jesus verweilt, dem nicht so viel daran liegt, Aufgaben und Pflichten einzufordern, der nicht vor der Gefahr der Heuchelei warnt oder die Schrecken des göttlichen Zorns präsentiert. Das Werk des Herrn ist ernstlich und entschieden, steht über Betrug und Heuchelei. Seine wahren Hirten werden Menschen nicht loben und erhöhen. Sie werden mit einem klaren, so spricht der Herr, der Heilige Israels, zu den Menschen kommen. Sie werden seine Botschaft bringen, ob die Menschen zuhören oder es unterlassen werden. Auch wenn Menschen Gottes Wort verachten und auf sich unterdrücken, Heuchelei und Weltlichkeit verlassen, müssen sie die wahren Hirten ihnen Gottes Anklagen verkünden, damit sie vielleicht doch zu Buße aufgerüttelt werden. Wenn sie zu stolz sind, um Buße zu tun und ihre Irrtümer zu bekennen, zu stolz, um zu Gott umzukehren, indem sie seine Errettung begrüßen würden und seine Gunst suchen würden, dann wird der Herr sein Licht von ihnen nehmen und sie auf dem Pfad wandeln lassen, den sie erwählt haben.
Du warst also zu diesem Faith and Science-Treffen eingeladen.
Richtig.
Zu welchem genau?
Nun, es gab Faith and Science-Treffen auf jedem Kontinent. Das Thema war, glauben wir immer noch an eine Sechstageschöpfung?
Das war also von der Kirche.
Von der ganzen Kirche.
Die Faith and Science-Treffen waren kirchenintern.
Ja, das war von der höchsten Ebene der Kirche, von der Generalkonferenz organisiert. Glauben wir immer noch? Und wie stehen wir zu diesem wichtigen Thema, das unser Grundprinzip ist? Denn wie ich schon sagte, gab es so viele von unseren Hochschulen, die Evolution lehrten, was dem Geist der Weissagung völlig widerspricht.
Ja.
Aber wie kam es überhaupt dazu? Ich war auf einem anderen Kontinent. Ich werde auch sagen, welcher es war, nämlich Australien. Ich konnte ja nur während der vorlesungsfreien Zeit Vorträge halten.
Ja, weil du ja Vollzeit gearbeitet hast.
Ja, ich arbeitete Vollzeit an der Universität. Also hatte ich immer nur relativ kleine Zeitfenster. Das Interessante war, wenn es nicht in dieses Zeitfenster passte, konnte ich nicht fahren. Mein erster Besuch bei Geoscience passte nicht in dieses Zeitfenster, aber der Herr öffnete durch Unruhen die Tür und ich hatte dieses Zeitfenster von 6 Wochen, das ich normalerweise nicht gehabt hätte und mir erlaubte, hinzufahren. Und ich traf diese wundervollen Menschen, die Kreationisten waren und wunderbare Bücher zur Kreation und Evolution geschrieben hatten. Ich hatte vieles davon in der Vergangenheit gelesen, aber es hatte mich nie beeindruckt. Aber diese Leute hatten eine so wunderbare Grundlage und einen so starken Glauben, dass es mir sehr viel nützte. Und ich begriff, dass Menschen auch von einem wissenschaftlichen Blickpunkt aus die Bibel und den Geist der Weissagung vollständig annehmen können.
Anfangs hattest du diesen Konflikt, weil es Menschen gab, die an Evolution oder an die Schöpfung glauben. Jetzt hast du deinen Glauben an die Denomination wiedergewonnen, weil...
Nun, drücken wir es so aus. Ich hatte es schon angenommen, aber es gab immer noch so viele Lücken in meinem Verständnis. Und sogar danach gab es immer noch Lücken in meinem Verständnis. Aber schließlich konnte ich mich da durcharbeiten und konnte mich auf die Tatsache gründen, dass man der Bibel und dem Geist der Weissagung vertrauen konnte.
Richtig.
Ich hatte also diese Einladung nach Australien. Aber wieder gab es Briefe, die meinem Besuch vorausgingen, die sich mit diesem Thema Gesundheit befassten. Lass diesen Mann bloß nicht über Gesundheit sprechen. So wurde ich, gelinde gesagt, sehr kühl aufgenommen. Und zwar auf dieser Führungsebene, an die diese Briefe adressiert waren. Die Briefe stammten aus verschiedenen Quellen, denn diese völlig pflanzenbasierte Ernährung, die vegane Ernährung, war für sehr viele Menschen total unverständlich, ausgenommen für die New Ager in dieser Welt. Aber innerhalb der Kirche war es nicht wirklich akzeptabel. Und so wurde ich sehr kühl empfangen. Aber sie waren glücklich damit, dass ich über Themen wie Schöpfung und Evolution und dergleichen sprach. Aber wenn es zu einigen der anderen Themen kam, war ich definitiv nicht sehr willkommen. Ich war auch eingeladen, an einer unserer großen Hochschulen in diesem Land zu sprechen. Und so ging ich an die wissenschaftliche Fakultät und hielt ein paar Vorlesungen über Schöpfung und Evolution. Was für eine Reaktion würde man denn an einer Einrichtung erwarten, von der man meinen sollte, dass sie an die Bibel und den Geist der Weissagung glaubt? Man sollte doch annehmen, dass es gut aufgenommen wird, wenn man einen Beweis nach dem anderen vorlegen kann, dass die Bibel auf der Wahrheit gründet. Alles andere als das. Ich wurde wirklich sehr kalt aufgenommen, außer von einem einzigen, der sehr dafür war.
Except for one of the individuals who was very pro.
And er war ein ziemlich Neubekehrter. Und da traf mich die Erkenntnis. In einigen unserer höheren Bildungseinrichtungen war das wesentliche Denken vorgedrungen und den Leuten war es zuwider, ausgelacht zu werden, weil sie eine andere Ansicht hatten.
And people were reluctant to be ridiculed, because they had a different point of view, right?
So I felt. Ich merkte, wie sich eine ganz schöne Feindseligkeit aufbaute. Aber die Geschichte hatte eine interessante Wendung. Während ich dort war, besuchte ich auch den Ort, an dem Ellen White sich aufgehalten hatte, als sie in Australien lebte. Sie lebte in einem Haus namens Sunnyside, was heute ein Museum ist. Ich ging also mit meiner Frau in dieses Museum und dachte mir, oh, prima, jetzt kann ich viele Fotos machen. Ich dachte an Evangelisationen und wie man die Wahrheit einer säkulären Welt rüberbringen konnte. Wir waren also dort und schauten uns alles genau an und machten viele Fotos. Es waren auch Kleider von ihr ausgestellt. Man hatte oft die Vorstellung von dieser düsteren Frau, die immer schwarz trug. Und da waren diese farbenfrohen Kleider. Für diese Epoche war das ziemlich interessant. Und da war ein Mann, der uns beobachtete. Und es stellte sich heraus, dass er der Kurator dieses Ortes war. Er wusste nicht, wer wir waren. Und als wir herumschlenderten und Aufnahmen machten, fragte er uns, woher seid ihr? Wir sagten ihm, woher wir kamen. Er fragte, ja, aber warum seid ihr so interessiert? Was macht ihr? Warum macht ihr so viele Fotos? Ich sagte ihm, na, vielleicht kann ich sie einmal für meine Evangelisation brauchen. Er fragte, also glaubst du an den Geist der Weissagung? Ja, unbedingt. Denn ich hatte ja meine Forschungen aufgrund dessen aufgenommen, was im Geist der Weissagung steht. Und hatte alle meine Studenten, die an diesen Projekten arbeiten, die versuchten zu zeigen, dass das, was dort niedergeschrieben war, tatsächlich Hand und Fuß hatte. Und all die Resultate, die sich ergaben. Mich warf die Präzision des Geist der Weissagung einfach um. Und ich verschlang alles, was ich nur bekommen konnte. Und wir lasen und lasen. Und wenn wir merkten, dass etwas in unserem Leben nicht übereinstimmte, war das nicht ein Vorwurf, sondern es war uns ein Vergnügen.
When we felt that our lives were not in harmony with what it says, it wasn't a rebuke, it was like a pleasure.
Yes. Ja, ich kenne das Gefühl. Sobald man sieht, oh, das sollte ich in Wirklichkeit machen.
What must I actually do?
Correct.
Ja, richtig. Jetzt weiß ich es endlich.
Now I know.
Ja, jetzt weiß ich es. Das darf ich nicht so machen, sondern so. Danke, aber warum muss ich es so machen? Warum? Warum ist dieses besser als jenes? Ich nahm das einfach mit ins Labor.
Ganz genau. Und dann hattest du die Fakten.
Und dann fand ich es heraus. Darum ist das so. Das ließ meinen Glauben einfach wachsen. Und plötzlich fängt dieser Mann zu weinen an. Was läuft da falsch? Er ist doch der Kurator. Und er sagte, das glaubt kaum noch einer. Und da ist unsere Hochschule, die das ausgrenzt. Sie schämen sich für diesen Namen. Und sie versuchen ihn zu verstecken und lassen sogar Pflanzen vor irgendwelchen Gedenksteinen wachsen, die diesen Namen tragen. Sie schämen sich dafür. Und da traf mich die Erkenntnis, dass nicht alles in Ordnung ist. Und so ist es auch. Und dann passierte etwas ganz Interessantes. Kurz vor diesem Treffen, na, da war ich dieser Besucher aus Afrika. Sie hatten wohl ihre Probleme mit dem Gesundheitsthema, aber ich war immer noch ziemlich akzeptiert, sodass sie mich fragten, ob ich die Eröffnungssprache an der Universität halten wollte. Denn als ich dort war, war auch vorlesungsfreie Zeit. Und es ging wieder los und ich wurde gefragt, ob ich die Eröffnungsrede halten wollte. Ich antwortete, klar doch, gerne. Aber nach den Treffen mit der wissenschaftlichen Fakultät drehte der Wind. Die Atmosphäre wurde frostig. Und damit musste man zurechtkommen. Es waren nicht die Leute, also die Leute, mit denen wir die Vortragsreihen machten, das war wunderbar. Und auch die Pastoren, mit denen wir zusammenarbeiteten, das war wunderbar. Aber die Atmosphäre am Institut wurde irgendwie frostig. Eines Tages bekam ich einen Anruf. Es ist etwas geschehen. Und also du brauchst diese Eröffnungsrede nicht mehr halten. Eine der leitenden Personen der Einrichtung wird das machen. Du wirst nicht mehr benötigt. Deine Dienste werden nicht mehr benötigt. Also sagte ich, geht in Ordnung. Und dachte mir, warum jetzt das? Ich reimte es mir schon zusammen, warum, aber sei es drum. Der Tag, an dem diese Ansprache stattfinden sollte, kam. Es war die Nacht davor und mitten in der Nacht, als ich in unserem Hotelzimmer schlief, bekam ich wieder einen Anruf. Die Person am anderen Ende fragte mich, ob ich der und der war. Ja, sagte ich, ich bin Walter Veit. Die Person sagte mir, oh, es ist etwas dazwischen gekommen. Derjenige, der die Eröffnungsansprache halten sollte, musste wegen eines Todesfalls in der Familie weg. Wäre es immer noch möglich, dass du es machst? Ich weiß nicht mehr, wie spät es war, vielleicht 2 Uhr nachts. Ich sagte, sicher, wenn ihr es organisieren könnt, dass ich hinkomme, geht das in Ordnung. Ich glaube, dass das ein Fall war, bei dem die linke Hand nicht wusste, was die rechte tut. Plötzlich hatten sie eine Krise und jemand erinnerte sich, dass ich gebeten worden war und dann gestrichen wurde und er fragte sich, ob ich noch zur Verfügung stehen würde und hatte keine Ahnung von den Gründen, warum mir abgesagt wurde, was auch immer der Grund dafür war. So kam ich also am Morgen hin, um die Eröffnungssprache zu halten und einigen der Personen aus dem Institut stand der Horror ins Gesicht geschrieben. Sie gingen und ich sollte 40 Minuten sprechen. Meine Frau und ich saßen also in der Aula und warteten darauf, dass es losging. Auch die Studenten waren alle da. Und ich sah, wie da hinten einige dieser Brüder zusammenstanden. Sie hatten eine sehr hitzige Unterhaltung. Dann löste sich einer heraus und kam zu mir. Also es tut ihm so schrecklich leid, aber es ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen und sie könnten mir keine 50 Minuten mehr geben. Ob ich es vielleicht auch in 10 Minuten schaffen könnte? Nun, meine Eröffnungssprache, die ich vorbereitet hatte, war auf 10 Minuten zusammengeschnitten worden, was sie völlig unbrauchbar machte. Und so ging er wieder zurück zu ihrer kleinen Ansammlung. Und das Wichtige, was dazwischen gekommen war, war eine musikalische Veranstaltung, die mehr einem Festival aus der Popkultur ähnelte. Sie brachten Schlagzeug auf die Bühne und so weiter. Und für die Zeit, in der ich sprechen sollte, hatten sie ein Musikmedley. Ich wusste, dass das bewusst eingefügt wurde. Als meine Zeit gekommen war, fragte ich mich, welche Botschaft kann ich diesen Studenten mitgeben? Was kann ich schon in 10 Minuten machen? 10 Minuten sind keine lange Zeit, die verfliegt so schnell.
Für dich ist das definitiv keine lange Zeit.
Denn ich hole ja nicht weit aus. 10 Minuten, na dann. Ich komme also zu dem Pult und begrüßte alle Anwesenden. Und dann fing ich mit einer ganz kurzen Einleitung an. Woher ich aus der Welt kam, wie es zuging, dass ich die Wahrheit annahm und warum ich jetzt an die Schöpfung glaube und warum die Bibel und der Geist der Weissagung beim Thema Schöpfung absolut vertrauenswürdig sind. Ich streckte meinen Finger so zur Jugend aus und sagte, ihr seid hier alle an einer adventistischen Einrichtung. Und wenn irgendjemand euch je sagen sollte, dass Gott nicht in 6 Tagen geschaffen hat, dann hört nicht auf sie. Sie wissen nicht, was die Wahrheit ist. Ihr könnt eurer Bibel und dem Geist der Weissagung vertrauen. Und dann gab ich noch 1 oder 2 derartige Dinge von mir und dann standen sie alle auf und klatschten. Ich hatte meine 10 Minuten gesprochen und ging wieder hinunter. Daraufhin herrschte eine gewisse Fassungslosigkeit, denn das war dann doch etwas zu viel gewesen. Als ich mit meiner Frau schon draußen war und gerade gehen wollte, kam ein älterer Herr auf uns zu und brach in Tränen aus. Er war ein alter Pastor im Ruhestand. Er umarmte mich dort und sagte, danke. Danke, dass du die Bibel und den Geist der Weissagung ins Zentrum deiner Rede gestellt hast. Ich fragte ihn, wer bist du? Er meinte, ich bin ein Pastor im Ruhestand und verbrachte meine Zeit damit, mit den Studenten zu sprechen und zu versuchen, sie zu ermutigen, vielleicht die alten Wahrheiten doch noch zu glauben. Ich weiß nicht, ob die Situation sich geändert hat oder nicht. Einige sagen, sie hat sich geändert, aber das war meine Erfahrung. Während ich dort war, bekam ich eine Einladung für das Faith and Science-Treffen.
Okay.
Ich konnte gerade noch die Evangelisation abschließen, eine wunderbare Erfahrung, eine sehr schöne Erfahrung mit Gottes Volk. Ich bekam einen Flieger, es ging über den Pazifik in die USA und das alles in einem Zeitfenster, das ich hatte, um diese paar Tage bei Faith and Science zuzubringen. Ach, das war ein Augenöffner. Denn jetzt waren Wissenschaftler von der ganzen Welt da. Es waren welche aus Europa da, von den verschiedensten europäischen Ländern, aus Afrika, aus Südamerika, aus der Pazifikregion. Und einige der Herren, die ich erst vor kurzem getroffen hatte, waren auch da. Und mir wurde klar, dass wir bezüglich des Themas nicht unbedingt auf der gleichen Seite stehen würden. Jedenfalls waren diese Reden faszinierend. Sie waren sehr geradeaus und sehr offen. Und es waren Repräsentanten verschiedenster Institutionen da. Von unseren Universitäten, von den großen Universitäten in Nordamerika, von Einrichtungen aus allen möglichen Ländern rund um die Welt. Es war ja ein Faith and Science-Treffen. Dort waren ein paar hundert Wissenschaftler, von denen ich einer war. Es gab noch ein paar andere Delegierte aus Afrika. Interessanterweise waren die Wissenschaftler aus der dritten Welt mehrheitlich für die Bibel und den Geist der Weissagung, was dieses Thema betraf. Aber einige der Vorlesungen, die es gab, waren, um es milde zu sagen, entsetzlich, einfach erschreckend. Einige der Repräsentanten, die Herausgeber unserer liberalen Zeitschriften, machten kein Hehl daraus, dass sie überhaupt nicht an die Schöpfungsgeschichte glaubten. Tatsächlich sagten sie uns ziemlich rundheraus, dass sie nicht an den Geist der Weissagung glaubten, dass sie überhaupt nicht glaubten, dass sie inspiriert war. Vielleicht war sie eine nette alte Dame, aber damit hatte es sich auch. Sie waren nicht einmal von unseren Lehrpunkten beeindruckt, wenn es beispielsweise um die Lehre vom Zustand der Toten ging. Und ich dachte mir, wie können diese Leute 7-Tags-Adventisten sein und unsere Zeitschriften repräsentieren und sie herausgeben von einigen unserer Zeitschriften? Als ich zu dieser Konferenz kam, kam ein Delegierter von Europa auf mich zu. Ich kannte den Mann gar nicht, aber ich nahm wahr, dass er doch eine gehörige Portion Feindseligkeit hegte. Er schrie mich in der Halle vor Hunderten von Menschen an. Meine Frau und ich waren gerade mit dem Gepäck angekommen, weil wir vorher noch in Australien gewesen waren. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich allein eingeladen worden, aber meine Frau hatte mich auf diese Reise begleitet, also durfte sie auch teilnehmen. Er geht also auf mich zu und schreibt mir ins Gesicht: Ich esse Fleisch! Also, wer bist du denn? Und was kümmert es mich, ob du Fleisch isst? Wo liegt dein Problem? Was für ein eigenartiger Typ. Also ging ich an die Rezeption und meldete mich an. Ich wusste da noch nicht, wer er war. Nach dem Einchecken ging es dann zum Fahrstuhl, nachdem wir die Schlüssel für das Zimmer bekommen hatten. Als die Tür sich schloss, kam er angerannt. Also, er war der Repräsentant von Europa und stellte seinen Fuß in die Türe, dass sie wieder aufgeht. Im Fahrstuhl waren an die 12 Leute, ich, meine Frau und unser Gepäck eingeschlossen und noch andere Leute. Da schreit er, du und deine dumme Ellen White! Ich dachte mir, das ist schon etwas primitiv. Aber die Tür ging zu und ich ignorierte ihn. Erst später fand ich heraus, wer er war. Einige der Vorträge waren so pro-Evolution und der Dekan der Medizin eines unserer großen Colleges dort hielt einen Vortrag, der nicht nur pro-Evolution war, sondern so krass pantheistisch und panetheistisch war. Jeder hörte sich das an und die meisten schienen sich dabei kein bisschen unbehaglich zu fühlen. Außer einem Mann, er war ein Repräsentant aus Holland. Er stand auf und hielt eine Rede. Dabei fing er zu weinen an. Und das hinterließ bei dem Treffen einen unglaublichen Eindruck. Denn er sagte, ich hatte mein Kind zu einer dieser Einrichtungen geschickt. Und ich hatte sie als treue, gläubige Christin hingeschickt. Und sie kam als Atheistin nach Hause und als Evolutionistin. Und jetzt kann ich sehen, dass viele dieser leitenden Brüder hier genau das Gleiche lehren. Dort begriff ich, dass das goldene Kalb, das man nicht anrühren darf, die kurze Chronologie der Erde war. Sie waren mit dem Satz in unseren Glaubensgrundsätzen ganz glücklich, dass Gott in 6 Tagen schuf. Aber versuche nur das kleine Wort buchstäblich in die Gleichung einzufügen, dann herrschte Entsetzen. Es gab eine unglaubliche Polarisation. Und diese Leute, die so für die Evolution waren, kamen von unseren führenden Hochschulen. Einer von ihnen, ein Nordamerikaner, war sehr bekannt für seine Haltung zur Evolution. Er sagte, die Universitäten der Welt finden uns lächerlich, wenn wir für die Schöpfung einstehen und stehen dem vehement entgegen. Ich kannte einige der Redner, weil ich mit ihnen schon früher zu tun hatte. Und ich kannte ihre Ansichten. Sie waren ganz offen gegen den Geist der Weissagung und die Bibel. Der Grund, warum ich dir das erzähle, Martin, ist folgender. Alle diese Einzelpersonen sind in diesem Netz des Evangeliums. Leider scheint es an vielen unserer Hochschulen, wo sie akademische Anerkennung wollen, mehr von der einen Sorte als von der anderen Sorte zu geben. Ich erinnere mich an ein Treffen mit besorgten Geschwistern in einem der Räume. Dort waren die Menschen absolut schockiert darüber, was da herauskam und was die Leute glaubten. Und ich fragte mich, warum sind diese Leute eigentlich in der Kirche? Sie glauben dem Geist der Weissagung nicht, sie glauben nicht, was die Bibel sagt. Was machen sie hier? Das kommt einem in den Sinn. Und genau das fragen sich die Leute doch.
Ich denke nicht, dass es eine unfaire Frage ist.
Nein, das ist keine unfaire Frage. Aber mit der Zeit begriff ich plötzlich, dass Gott diese Konflikte in der Kirche zulässt, um das Denken der Menschen wachzurütteln. Und er erlaubt es beiden Seiten, ihre Sache darzustellen, damit die Menschen informierte Entscheidungen treffen können.
Ja.
Nun, eines unserer Colleges, das bezüglich der Debatte Schöpfung oder Evolution meiner Meinung nach das abgefallenste war, befindet sich in Nordamerika. Sie stehen natürlich dem, was ich glaube, total entgegen, nämlich der Bibel und dem Geist der Weissagung. Aber ich bekam eine Einladung von dieser Universität, und zwar von der Jugend, von den Studentensprechern, und das mehr als einmal. Kannst du hierher kommen und ein paar Vorträge geben? Darüber gab es große Bestürzung. Die Leute wollten nicht, dass ich spreche. Aber die Studenten sagten, ihr habt kein Recht, uns das vorzuschreiben. Wir sind eine unabhängige Körperschaft und wir wollen, dass er spricht. Also ging ich hin und es war so erstaunlich. Die Studenten waren alle da, aber die anderen saßen auch alle da. Ich durfte also meinen Standpunkt darlegen und so legte ich meinen Standpunkt über die Schöpfung dar und machte einen ziemlich eindringlichen Aufruf an die Studenten, doch der Bibel und dem Geist der Weissagung zu glauben und sich nicht dahingehend indoktrinieren zu lassen, dass das nur eine Ausgeburt der Fantasie sei. Wenn man die Reaktion einiger der Leute sah, wie sie die Studenten aufforderten, Fragen zu stellen, die man nicht einmal in der säkulären Welt erwarten würde, Fragen, die so gegen das Evangelium gerichtet waren, sogar feindselig gegen Jesus Christus, dass ich völlig entsetzt war. Ich sagte, wenn diese Art von Geisteshaltung hier in der Einrichtung gelehrt wird und ihr das an diesem Institut aufnehmt, dann empfehle ich euch, es zu verlassen. Besucht es nicht. Und wenn ihr dort studiert, dann bleibt bitte in der Bibel und dem Geist der Weissagung verwurzelt. Ist das jetzt spalterisch?
Nein, das ist ein Wiederherstellen der Wahrheit, dass sie wieder an den ihr gebührenden Platz gestellt wird.
Dieser Krieg, diese Debatte zur Schöpfung und Evolution tobt auf jeder Ebene, sogar in meinem eigenen Land. Ich gab für einige Jahre in Folge selbst die Vorlesung zu Glauben und Wissenschaft an unseren Colleges, während ich noch an der Universität arbeitete. Ich tat das als einen Gefallen. Aber als meine Arbeit an der Universität zu viel wurde, übernahm es andere und die lehrten wieder Evolution. Es gibt also immer dieses Hin und Her, dann kommt mal wieder die Schöpfung, dann wieder Evolution, je nachdem, wer die Verantwortung für den Kurs hat. Und das wird in der Kirche bis zum Ende der Zeit toben.
Ja.
Jetzt wäre meine Frage, verlasse ich jetzt die Kirche, weil es innerhalb der Kirche Menschen gibt, die gegen die Schöpfungslehre kämpfen?
Du sitzt doch immer noch hier.
Ja, ich sitze immer noch hier, denn es gibt Tausende, die es glauben. Ich kam an eine Universität, eine in Nordamerika, eine sehr große. Ich war in einer Fakultät und alle glauben genau das Gleiche, mich eingeschlossen. Wir sind wie Brüder und Schwestern. Wir haben die gleiche Einstellung. Und dann geht man über den Flur in die andere Fachschaft und befindet sich auf feindlichem Boden. Wie kannst du es wagen, auf diese Weise über Schöpfung zu sprechen? Du machst uns doch zum Narren. Das macht uns doch in den Augen der Welt lächerlich. Entschuldigung, aber wenn ihr an so viele tausende Jahre glaubt, das ist doch lächerlich. Wenn ihr schon mit der Welt mitgehen wollt, dann glaubt doch wenigstens an Millionen und Abermillionen von Jahren. Aber warum sollte man sich dann zwischen zwei Stühle setzen? Und dieses Thema wird nicht aufhören. Was wurde am Ende bei Faith and Science entschieden? Wir glauben an eine Sechstageschöpfung. Sie mögen das Wort buchstäblich nicht, aber später wurde darüber abgestimmt. Es gab Abstimmungen bei verschiedenen Treffen mit Delegierten aus der ganzen Welt. Sie stimmten mit Karten ab, gelbe Karten und anderweitige Farben, um mit Ja oder Nein zu stimmen. Davon gibt es Videos, die man sich ansehen kann. Dort kann man die europäischen Delegierten sehen und einige aus dem Pazifikraum und einige aus Nordamerika. Und sie stimmten dagegen. Sie glaubten nicht an eine Sechstageschöpfung, an eine buchstäbliche Sechstageschöpfung. Aber die überwältigende Mehrheit glaubte es. Willst du gehen, weil ein paar Repräsentanten die Gunst der Welt suchen?
Auch wenn es die Leitung ist.
Es war die Leitung.
Ja.
Es war ein Großteil der Leitung.
Aber da verlässt man doch nicht die Kirche.
Okay. Aber was mache ich in so einem Fall?
Das wollen viele Leute wissen.
Das ist die Frage, nicht wahr? Was mache ich in so einem Fall? Die Antwort lautet, ich glaube an die Bibel und den Geist der Weissagung. Und die Bibel und der Geist der Weissagung sagen mir, dass Gott eine Kirche hat, die die Warnung der drei Engelsbotschaft für die letzte Generation hat. Und der erste Engel sagt, bete ihn und gib ihm die Ehre und bete nicht die universelle Einheitssuppe an, aus der die Menschheit in evolutionären Schritten herauskroch. Das ist eine Frage der persönlichen Entscheidung. Ich werde die Kirche nicht verlassen, auch wenn es sogar in hohen Positionen Menschen gibt, die das nicht annehmen. Denn es gibt in hohen Positionen auch Menschen, die es sehr wohl annehmen. Denn ich habe mit ihnen gesprochen. Und sie werden dir ins Gesicht sagen, dass sie mit dem, was in einigen dieser hohen Positionen geschieht, nicht übereinstimmen. Also, das ist die Sachlage. Viele aus Gottes Volk werden merken, dass sie gegen Mauern laufen und dass Menschen versuchen werden, sie auszugrenzen oder sie einzuschränken, wenn es darum geht, über dieses Thema zu sprechen. Lass uns noch eine weitere Aussage aus dem Geist der Weissagung lesen. Es kommt aus Letters and Manuscripts, Band 14 und stammt aus 1899. Jene, die die treuen Botschafter des Herrn in die Ecke drängen, sie entmutigen, die zwischen ihnen und den Menschen stehen, sodass ihre Botschaft vielleicht nicht an den Gott vorhergesehenen Einfluss hat, sind für die Täuschungen und Irrlehen verantwortlich, die als Folge ihres Kurses in die Kirche hineinkommen. Das ist doch ziemlich deutlich. Sie müssen Gott einen schrecklichen Rechenschaftsbericht geben. Nachdem Gott wiederholt sein Volk gewarnt hat und sich immer noch weigert, auf seine Stimme zu hören und sich nicht belehren lassen wird, ihre Schuld besonders verabscheuungswürdig für ihn. Der Bericht über ihre Rebellion wird vor ihm in ein Buch geschrieben und sie werden damit konfrontiert werden, wenn das Gericht sich setzt und die Bücher geöffnet werden. In der Zwischenzeit bin ich zu dem Entschluss gelangt, dass ich in jedem einzelnen Bereich von der obersten Ebene der Generalkonferenz bis hinunter zur ärmsten Gemeinde in der Welt wird es Leute geben, die auf der einen oder der anderen Seite dieser Streitfrage stehen. Und Gott wird entscheiden, wie diese Streitfrage gelöst wird.
Man muss sich ja nur die Reformation ansehen. Immer wenn es Leute gab, die nicht übereinstimmten, fingen sie eine neue Denomination an.
Richtig.
Und so ging es immer weiter. Und sogar in dieser Denomination splitterte wieder etwas ab.
Richtig.
Und jetzt haben wir Gottes Gemeinde. Und wenn du sie aufteilst, werden schlussendlich sogar jene, die meinen, wir haben alles richtig, sich wieder zersplittern, weil auch dort irgendwelche Parteien hineinkommen werden.
Genau.
Deshalb soll man, wie du gezeigt hast, bleiben, weil Gott aussortieren wird, was aussortiert werden muss.
Wenn ich jetzt das Faith and Science-Treffen betrachte, als die Abstimmung am Schluss mit »Wir glauben an die Schöpfungsgeschichte, die 6-Tage-Schöpfung« ausging, stand dieser Repräsentant aus Europa auf und beschwerte sich bitterlich, dass er diese Entscheidung nicht zurück nach Europa mitnehmen könne, wo man mit deren fortschrittlichen Wissensstand zum Thema eine solche lächerliche Sache nicht akzeptieren werde. Aber was noch interessanter ist, Martin, dass nämlich diese Delegierten, die doch die Kirche in Europa repräsentieren sollten, in Wirklichkeit sich selbst repräsentieren. Denn die Bodentruppe dort stimmt nicht mit dem überein, was jene verkündeten. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dieser Krieg eben in der Kirche tobt. Er tobt auf jeder einzelnen Ebene. Und was das Gesundheitsthema angeht, ist das auch ein Krieg. Fasst ja nicht den Teller von irgendjemandem an. Und wie ich schon vorher sagte, wenn ich diese Delegierten beobachtete, war das, was in den Gedanken war, oft proportional zu dem, was auf dem Teller lag. Es war ja ein Hotel und es gab gemeinsame Mahlzeiten und man sah, was auf dem Teller lag. Nicht, dass ich jetzt rundheraus aufgrund dessen urteilen möchte, was auf dem Teller lag. Aber es war schon interessant, dass das, was aus dem Mund herauskam, sehr oft mit dem korrelierte, was auf dem Teller lag. Und als ich mit den Gesundheitsvorträgen in Europa anfing, Und in der Pazifikregion und Nordamerika gab es sehr viele, die sich vehement dagegen stellten. Sogar bis dahin, dass sie weltliche Einrichtungen dazu bringen wollten, sich darüber lustig zu machen. Was für sie oft sehr heftig nach hinten losging. Wenn Gott eine Botschaft verkündet haben will, wird er sie verkündet haben. Wenn er möchte, dass die Diskussion über die Schöpfung und Evolution in den Vordergrund rückt, was gibt es dann für einen besseren Weg, als Widerstand dagegen zu schaffen?
Ja, denn es wird alles für die Wahrheit sein.
Ganz genau. Sobald denn der Krieg zu diesem Thema tobt und die Menschen erkennen, oh, da ist ja ein Konflikt in der Kirche, werden sie genau genommen gezwungen, ihre eigene persönliche Entscheidung für die eine oder andere Seite zu treffen, oder? Und genau so ist es mit der Gesundheitsbotschaft. Die Leute mögen sagen, das spaltet die Kirche. Nein, es stellt Informationen zur Verfügung, aufgrund derer die Menschen Entscheidungen fällen. Die Entscheidungen, die sie treffen, werden sie ans entgegengesetzte Ende derer stellen, die sich für das Gegenteil entschieden haben.
Ja.
Ja, Jesus sagte, das Evangelium ist ein Schwert, das bis ins Mark trennt. Und indem etwas prominent gemacht wird, fördert man genau genommen Gottes Sache. Denn man kann nichts gegen die Sache Gottes unternehmen. Man kann nur etwas für sie tun. Wenn man jetzt diese Dinge persönlich nimmt und die Angriffe persönlich nimmt, denn einige dieser Angriffe werden sehr persönlich werden.
Ja, meistens. Das ist überall auf der Welt das Gleiche. Wenn sie dich nicht mit den Fakten festnageln können, fängt es an, persönlich zu werden.
Es muss persönlich werden. Und manchmal fangen die persönlichen Bemerkungen an zu verletzen. Also einige Leute von unseren Zeitschriften, der liberalen Zeitschriften, und wir haben diese liberalen Zeitschriften, werden die entsetzlichsten Dinge sagen. Verletzenden Dinge. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal im Winter in Europa war. Ich war in einem Land im Norden in Deutschland, genau genommen im nördlichsten Teil Deutschlands, nicht so weit weg von der Nordsee. Und die Nordsee war zugefroren. Also, ich komme ja aus Afrika. Martin, hast du jemals einen zugefrorenen Ozean gesehen? Niemals.
Nein.
Hast du jemals einen zugefrorenen See gesehen?
Nein.
Wir kennen doch so etwas gar nicht, oder? Und da war das ganze Meer zugefroren. Und du konntest zu Fuß zu den Schiffen im Meer hinauslaufen. Wir gingen nicht hinaus, weil wir zu weit davon entfernt waren. Aber du hättest hinlaufen können. Das Meer war zugefroren. Sie nahmen mich aufs Eis hinaus und ich spazierte über die Nordsee. Was für ein Erlebnis für jemanden, der aus dem heißen Afrika kommt. In einer meiner Predigten sagte ich, es war für mich ein unglaubliches Erlebnis, die Vorstellung, dass man auf dem zugefrorenen Meer laufen konnte. Für mich war das unfassbar. Das nächste, was sie in einem ihrer liberalen Zeitschriften veröffentlicht, war, Walter Veit sagt, er ist Jesus Christus und kann auf dem Wasser laufen. Solche Sachen machen sie. Du kannst es persönlich nehmen oder du kannst es ignorieren. Oder das Gesundheitsthema. Nachdem ich die Vorträge, die natürlich ziemlich Aufregung ausgelöst hatten, reiste ich ab. Das Witzige ist, dass 3 Jahre später jeder akzeptiert, dass das der gesündeste Lebensstil ist. Aber anfangs war es ein Krieg.
Das ist schon 34 Jahre her, oder? Heißt es jetzt nicht auch, dass Walter Veit ein Freimaurer ist?
Alles ist möglich. Wirklich alles ist möglich. Aber das Interessante ist, dass einige dieser Zeitschriften, als ich schon wieder in Afrika war, schrieben, dass ich plötzlich sehr krank geworden war, weil ich doch diesen gesunden Lebensstil angenommen hatte. Diese völlig pflanzenbasierte Ernährung. Deshalb war ich sehr krank geworden. Schließlich liefen diese Artikel weiter aus dem Ruder, bis es endlich hieß, Walter Veit sagt der Welt, ignoriert bitte, was ich gesagt habe. Es ist alles falsch, ich bin so krank, weil ich meinen Lebensstil verändert habe. Und als nächstes hieß es dann, er ist tot, er ist gestorben. Wir bekamen Anrufe aus Europa und meine Frau ging ans Telefon. Jemand sagte ihr, es tut uns so leid zu hören, dass dein Mann gestorben ist. wie ist das geschehen und wie ist es dazu gekommen? Sie sagte, warum? Nein, wegen seines Lebensstils. Er widerrief es und sagte, dass sein Lebensstil verkehrt sei. Meine Frau sagte, bleib nur kurz dran. Dann gab sie mir den Hörer und ich sagte, hallo, was soll das? Was läuft da ab? Und sie konnten gar nicht glauben, dass ich dran war. Ich sagte ihnen, ich bin quick lebendig. Ich habe immer noch den gleichen Lebensstil, danke der Nachfrage. Und ich bin auch noch sehr glücklich damit. Wer auch immer das geschrieben hat, war entweder falsch informiert oder hat sich irgendwie einen bösen Scherz erlaubt. Solche Sachen passieren, Martin. Soll ich jetzt die Kirche verlassen, weil jemand seinen Verstand verloren hat und etwas derartiges veröffentlicht? Natürlich nicht.
Nein.
Definitiv
nicht. Denn das ist einfach ein Versuch, dich vom Weg abzubringen.
Richtig. Lass uns diese Aussage aus Letters and Manuscripts Band 2 ansehen. Hier steht, Satan wirkt durch seine unterschiedlichen Kanäle, um sein böses Werk zu vollbringen. Gott wird es zulassen, dass Menschen mit in jeder Hinsicht beschränkter Erfahrung hereinkommen werden, Menschen, die nicht wissen, wie man im Glauben wandelt, Menschen, die nicht den Geist der Selbstverleugnung und Opferbereitschaft haben. Satan könnte sich einschleichen und dem Werk und den Arbeitern eine Prägung geben, die dem entgegenstehen, was der Herr seinem Volk beständig in seinem Wort und durch die Zeugnisse des Geistes vorlegt. Darum geht es letztendlich immer. Ganz egal, worum es in den Diskussionen geht, ob um Schöpfung und Evolution oder ob es um die Gesundheitsbotschaft geht, die Streitfrage entzündet sich immer über dem Wort und dem Zeugnis. Das ist das Thema.
Das ist auch dein Anker.
So ist es. Wenn man den wegwirft, treibt man haltlos ohne Anker und man wird zu Babylon hindriften.
Man kann auch nicht nur auf einem Bein stehen. Man braucht beide Beine, das Wort und das Zeugnis.
Richtig. Eine Sache ist besonders traurig. Ich traf bei dieser Faith and Science-Diskussion Menschen, die so fest gegründet auf der Seite der Bibel und des Geistes der Weissagung waren, aber wenn sie in Gesellschaft dieser anderen Gruppen waren, waren sie beeinflusst und wankten. Und ich ging zu einem und sagte ihm, ich verstehe nicht, was ist mit dir passiert. Warum lässt du zu, dass das passiert? Warum lässt du dich ins Wanken bringen? Und er blickte auf den Tisch hinunter und sagte, das ist das Omega. Ich sagte ihm, wenn du glaubst, dass das das Omega ist, warum möchtest du dann daran Anteil haben? Los, tritt doch einfach heraus. Leg dein Vertrauen in die Bibel und den Geist der Weissagung. Denn dein Kompromiss ist nicht gut genug. Er wird dich bei der Welt immer noch lächerlich machen. Steh doch zur Wahrheit. Diese Diskussionen werden in der Kirche herrschen, bis die Sichtung vollzogen ist.
So ist es.
Und schließlich wird es jene geben, die sagen, wir wollen nicht mit denen zusammenstehen, die so lächerlich sind, dass sie an eine buchstäbliche Sechstageschöpfung glauben. Und andere werden sagen, wir wollen nicht bei denen stehen, die sagen, ein gesunder Lebensstil, sich um eine Gesundheit zu kümmern und das umzusetzen, was nach Gottes Anweisung richtig ist, ist der Weg zur Gesundheit. Wir wollen nicht für das stehen. Wir wollen mit der Welt Stellung beziehen. Und egal, worum die Diskussion geht, wird es immer Leute geben, die auf der einen oder anderen Seite stehen werden. Und nur weil wir viele seltsame Dinge von Menschen in Führungspositionen hören, macht die Kirche nicht zu Babylon. Es bedeutet nur, dass die Menschen sind, die entweder verwirrt oder Babylonier sind, die sich in der Kirche befinden.
Du erwähntest gerade, dass sich das bis zum Ende der Sichtung hinziehen wird.
Richtig.
Worin besteht das Ende der Sichtung? Aus dem Ende der Gnadenzeit?
Martin, wir hatten eine ganze Folge zur Sichtung. Eine Folge von WhatsApp. Ich weiß nicht mehr welche, weil es jetzt einfach so viele geworden sind.
Ich denke, es war die Folge Nummer 16.
Wie auch immer, sie hieß The Shaking. Das eindeutige Zeugnis wird die Sichtung auslösen. Was ist denn das Zeugnis?
All diese Wahrheiten.
Ja, all diese Wahrheiten. Und wenn man dazu steht, bedeutet das nicht, dass man in allem immer übereinstimmt und ein völlig synchronisiertes Denken hat. Aber das Herzstück wird immer sein, wir glauben, was die Bibel und der Geist der Weissagung sagt.
Und
das wird die Sichtung auslösen.
Und die Kirche wird das durchstehen.
Ja. Lass mich dir noch ein weiteres Beispiel geben. Ich war in einem anderen Ostblockland natürlich ein ehemaliges Land des Ostblocks, das jetzt Teil der Europäischen Union ist. Aber wie es auch das andere Mal der Fall war, gab ich auch hier Vorträge. Und ich sprach so, wie ich es immer mache. Ich deckte auf, wer Babylon ist, was das Tier ist und so weiter. Und das schmeckte nicht jedem. Bei einer dieser Veranstaltungen war sogar einer unserer Akademiker mein Übersetzer. Ich hielt meinen Vortrag vor den Zuschauern, natürlich auf Englisch, und er übersetzte in die Landessprache. Aber er übersetzte nicht das, was ich sagte. Aber unter dem Zuhören gab es Leute, die Englisch sprechen konnten und ihn korrigierten. Sie riefen, nein, 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 das ist nicht das, was er gesagt hat. Er wollte es einfach nicht übersetzen, wenn ich etwas sehr Direktes sagte oder etwas, das das Kind beim Namen nannte. Oder das Papsttum als Tier entlarvte. Er wollte das nicht mitmachen. Am Ende wurde er so ärgerlich, dass er sein Mikrofon hinlegte und einfach von der Bühne ging, was doch ziemlich peinlich ist. Für mich war es interessant, dass derjenige, der heraufkam und das Mikro in die Hand nahm, der Verbandsvorsteher war. Und sofort veränderte sich die ganze Atmosphäre, denn er war auf der gleichen Wellenlänge. Kannst du sehen, dass nicht jeder in der Leitung notwendigerweise auf der anderen Seite des Zauns steht? Und wir hatten ein super Verhältnis. Es ist auch interessant, dass ich mehrere Vorträge in diesem Land hielt. In einem der Gemeinden, in denen ich die Evangelisation halten sollte, war der Gemeindepastor ein sehr junger Pastor. Und meiner Meinung nach war er extrem liberal. Sein Interesse galt der Musik und der Gitarre. Und die Botschaft ist zweitrangig. Alles, was es braucht, ist fröhlich zu sein und eine nette Gottesdienstveranstaltung zu haben. Fast schon charismatisch. Und das war alles, was notwendig war. Er war also von nichts, was ich sagte, irgendwie beeindruckt. Er war ein junger Kerl und auch nicht unhöflich, aber offensichtlich nicht auf gleicher Wellenlänge. Man kann sagen, bis zu dem Punkt, dass er gereizt war. Es machte ihn ärgerlich und er mochte es nicht. Er wollte gern ein nettes, sanftes und ruhiges Umfeld, ohne irgendwelche Fragen, die Kontroversen auslösen konnten. Wie hieß dieses Buch nochmal? Hieß es nicht?
Der große Kampf.
Ja, der große Kampf, richtig. Er mochte keine Kontroversen. Jetzt waren wir nach einer oder zwei Wochen schon fast am Ende der Vortragsreihe und plötzlich änderte sich seine Haltung. Ich wunderte mich, was war denn passiert? Habe ich ihm irgendetwas gesagt? Jedenfalls wollte er mit mir reden. Ich sagte, okay. Als die Leute gegangen waren, kam er zu mir, setzte sich neben mich und fing an zu erzählen. Ich wollte mir gern schmeicheln, dass es von irgendetwas, was ich gesagt hatte, gekommen war. Nichts. Nichts von dem, was ich gesagt hatte, hatte ihn beeindruckt. Gar nichts. Ich hatte gar nichts damit zu tun. Aber er hatte mit seiner Großmutter geredet, die schon fast 90 war, eine sehr alte Dame. Also, er war ihr Enkel. Und sie sagte ihm nach einer Veranstaltung, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich weiß, dass die alte adventistische Botschaft immer noch lebendig ist und auf der Welt verkündet wird. Und das traf ihn wie ein Pfeil. Es war nichts, was ich gesagt hatte.
Nein, sondern Oma.
Es kam durch die Großmutter. Und plötzlich begriff er, oh, das ist die Adventbotschaft. Und er fing an, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, was aus dem jungen Mann geworden ist. Aber es fand eine völlige Verwandlung statt. Martin, Wenn aber der große Kampf nicht zu diesen Veranstaltungen gekommen wäre, hätte dann die Großmutter diesen Pfeil abschießen können?
Nein.
Dass er anfangs kein Interesse zeigte, hätte ich als Entmutigung sehen können, oder?
Richtig, du hättest aufgeben können.
Ja, und einige mögen wohl aufgeben, wenn man einem so viel Opposition entgegenschlägt. Aber ich fühlte mich völlig beständig, dass Gott da ist und immer am Wirken ist. Und man darf jemand nicht nach seiner Kleidung beurteilen. Denn man weiß ja nicht, ob dieser junge Mensch nicht aus einer ganz anderen Richtung einen Pfeil ins Herz bekommt, sich sein ganzes Leben plötzlich verändert und eine Erfahrung wie Paulus macht. Und das müssen die Menschen in dieser Gemeinde begreifen. Sie müssen verstehen, dass es um so viel geht, dass es viel Grund für Spaltung und Streit gibt. Und es wird in der Kirche zur Bildung entschiedener Lager kommen. Und die Sichtung wird eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein.
And the shaking will be a very painful experience.
It won't. Es wird nicht Sonnenschein und Rosen sein, wenn wir es durchmachen.
Nein. Gott hat uns nie einen Rosengarten versprochen. Und das mag ich an der Bibel. Gott ist sehr ehrlich. Er sagt, in dieser Welt werdet ihr Anfechtungen haben. Und ihr denkt, dass ihr den Kelch trinken könnt? Nun, ihr denkt, dass ihr ihn trinken könnt und ihr werdet ihn wirklich trinken. Nun, ich hatte viele, viele Erfahrungen mit dieser Kirche und der Leitung. Ich machte einige unfassbare Erfahrungen, über einige habe ich nie gesprochen, denn ich möchte nicht, dass das als spaltend oder als Niedermachen der Kirche angesehen wird.
Aber wenn man dem zuhört, was du gerade erzählt hast, also ich konnte in solchen Geschichten wieder Ermutigung und Hoffnung finden.
Schreibe jemanden in der Leitung nicht ab, weil er eine Position einnimmt, von der du meinst, dass man sie nicht einnehmen sollte. Ich erlebte Fälle, in denen ich in ernsten Konflikt kam. Das hat viel persönlichen Schmerz verursacht. Ich meine, ich erhielt in einigen Ländern Redeverbot. Ich wurde angeklagt, den Behörden gemeldet. Ich hatte viele, viele Erfahrungen, einige, die sehr verletzt haben. Aber die Frage bleibt, was war das Ergebnis dieser Erfahrung? War es einfach ein persönlicher Rachefeldzug gegen mich oder hingehen mit diesem Ereignis nicht immer einer oder mehrere wichtige Lehrpunkte zusammen? Also sollte doch meine Frage lauten, was genau wollte Gott mit dem Ereignis prominent herausstellen? Und dann muss doch der Mensch im Hintergrund verschwinden.
Richtig.
Es ist nicht wichtig, was dir passierte, sondern was ist das Ergebnis? Wurde ein bestimmtes Thema hervorgehoben? Vielleicht sollten wir in einer weiteren Folge darüber sprechen, weil wir ewig weitermachen könnten, was solche Erlebnisse angeht. Ich war immer sehr zögerlich, über diese Erfahrungen zu sprechen, weil die Leute sagen werden, warum erzählst du das alles? Aber weißt du, warum ich sie erzähle? Weil sie passiert sind. Und ich habe bis jetzt nicht darüber gesprochen, weil ich dachte, das könne schmerzlich sein. Aber darüber nachzudenken, mag vielleicht einigen Menschen helfen zu verstehen, dass wir es mit etwas viel Größerem zu tun haben, als den eigenen persönlichen Gefühlen. Und wenn Gott sich dieser Kirche annimmt, ist jeder, vom Größten bis zum Kleinsten, in diesem Prozess des Geformtwerdens.
Everybody, from the highest to the lowest, is in the process of molding.
Und wir wissen nie, wann diese dunkle Erfahrung stattfinden wird. Man weiß es nie. Und wenn man keine Entscheidung treffen müsste, nicht für etwas Stellung beziehen müsste, sogar wenn es uns etwas kostet, wie könnte ein Thema dann hervorgehoben werden? Wenn wir also versuchen, die Fragen der Leute zu beantworten, warum sich in der Kirche dieses oder jenes ereignet oder warum gerade das in der Kirche passiert oder warum die Leitung diesen Standpunkt eingenommen hat und nicht jenen, dann möchte ich jeden ermutigen und fragen, warum hat Gott es zugelassen? Und was stellt er dadurch in den Vordergrund? Und wie viele Leute beziehen deshalb Stellung? Nicht in dem Sinn, dass sie jetzt den Krieg gegen Einzelpersonen erklären, sondern dass sie Stellung für eine bestimmte Wahrheit beziehen.
Oder dass sie die Wahrheit dorthin zurückbringen, wo sie sein sollte.
Darauf sollten wir es absehen. Also, was ich am liebsten hätte, was für mich der größte Lohn in der Welt wäre, wenn die Leute der Bibel und dem Geist der Weissagung glauben würden. Wenn die Leute erkennen würden, was für einen Frieden und welche Ruhe man haben kann, wenn man weiß, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind und kein Nebengedanke waren.
Ja.
Wenn man den Lebensstil haben kann, der einen gesund erhält und bewahrt unter Gottes Fürsorge und man es obendrein genießen kann.
Ja, weil er es so vorgesehen hat.
Ja, und es ist kein Erleiden, sondern eine absolute Freude ist. Wenn jemand das verstehen und annehmen könnte, anstatt dagegen Krieg zu führen. Aber Martin, in vielerlei Hinsicht ist das ein Luftschloss. Denn man muss sich auf Krieg einstellen, wenn es um den Teller der Leute geht. Aber wenn derjenige es dann begreift, wird man jemanden haben, der völlig mit deinem Denken übereinstimmt und auch mit dem Gedanken der Bibel und dem Geist der Weissagung. Aber dann wird er den Krieg haben. Ob dieser Krieg jetzt von seinen Kollegen ausgeht oder von seinen Freunden oder der Familie oder von seiner Frau oder seinen Kindern, er wird einen Krieg erleben. Und auch er muss sich dagegen durchkämpfen und sehen, wie er damit zurechtkommt. Und welche Freude er erleben wird, wenn jemand, den er liebt, es schließlich annimmt. Und so wird der Krieg bis zum letzten Posaune weitergehen.
Und dabei geht die ganze Zeit, wie du schon sagtest, nimm es nie persönlich, denn der Krieg ist nicht gegen dich.
Nein, denn sobald man es zu einem persönlichen Krieg macht, hat man ihn verloren.
Der Krieg ist gegen dieses Buch und gegen den Geist der Weissagung.
Richtig. Sollen wir das nächste Mal über ein paar weitere Geschichten sprechen?
Ich freue mich darauf.
Dann schließen wir mit einem Gebet ab. Himmlischer Vater, du hast eine Kirche und du hast eine Wahrheit. Und du hast sie niedergeschrieben mit Abertausenden von Worten in deinem Wort und im Geist der Weissagung. Hilf uns, sie zu verinnerlichen, sie zu verstehen und dort, wo wir sie nicht verstehen, um Weisheit zu bitten. Denn du hast versprochen, wenn wir suchen, werden wir finden. Und wenn wir bitten, wirst du antworten. Und ich kann in meinem eigenen Leben bezeugen, dass das nur allzu wahr ist. Immer wenn es einen Zweifel gab, hast du die Antwort gegeben. Und ich bete, dass dein Volk nicht aufgeben wird, weil eine Auseinandersetzung herrscht, sondern dass sie der Wahrheit verhaften sind. Dein Wort ist Wahrheit. Deine Zeugnisse sind Wahrheit. Hilf uns, sie anzunehmen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.